Es brennt in den USA, ganz wortwörtlich in Los Angeles. Und Klimaforschende sagen, auch im übertragenen Sinne.
Denn der Amtsantritt von Donald Trump, der steht unmittelbar bevor. Und er hat ja immer wieder zu verstehen gegeben, dass Natur- und Klimaschutz für ihn nicht so wirklich eine Rolle spielen.
Noch Präsident Joe Biden hat in seiner Abschiedsrede von starken Mächten gesprochen, die jetzt aus Profitgier die Klimabemühungen seiner Regierungszeit kaputt machen wollen.
Powerful forces want to wield their unchecked influence to eliminate the steps we've taken to tackle the climate crisis, to serve their own interest for power and profit.
Was können diese mächtigen Kräfte tun? Darum geht's jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Eure News zu Klima, Mensch und Natur.
Mit Klaus Jansen.
Und Anne Preger von den Deutschlandfunk Nova Wissensnachrichten.
Ja, und wir haben sozusagen ein USA-Special dieses Mal. Da ist ja wirklich einiges los gerade. Letzte Woche sind die Brände in Kalifornien losgegangen. Und nächste Woche wird Donald Trump, ein Klimawandelleugner, ins Weiße Haus in Washington einziehen.
Man könnte natürlich sagen, ja gut, es hat auch früher schon mal gebrannt in Kalifornien und Trump hat ja auch schon mal 4 Jahre regiert und die Welt steht noch. Aber was jetzt gerade passiert, ist in den Augen vieler Menschen schon noch mal anders.
Fangen wir mal mit Trump an. Darüber haben wir mit unserer USA-Korrespondentin Doris Simon gesprochen.
Diese zweite Trump-Regierung geht viel besser vorbereitet. Schon mit genauen Vorstellungen und Schritten und Entwürfen in die Regierungszeit Trump II.
Ja, klar ist, Trump will mal wieder aus dem Pariser Klimaschutzabkommen aussteigen.
Das hat er ja schon in seiner ersten Amtszeit getan. Und die Tage nach seinem Amtsantritt werden auch zeigen, ob er noch einen Schritt weiter geht und aus der Klimarahmenkonvention austritt. Das hätte nochmal andere Folgen. Dann wäre die USA zum Beispiel auf Klimakonferenzen nicht mal mehr am Verhandlungstisch dabei.
Und Trump hat auch immer wieder gesagt, dass er ein wichtiges Klima- und Wirtschaftsprogramm der Biden-Regierung richtig übel findet, den Inflation Reduction Act. Da hat die US-Regierung Milliarden von Dollar bereitgestellt, um zum Beispiel Batteriefabriken zu fördern, E-Autos zu subventionieren oder Solarzellenfirmen zu unterstützen.
Die Frage ist, was wird da draus?
Ja, also, dass Trump jetzt nach seinem Amtsantritt diesen Inflation Reduction Act komplett zerschießt, das ist eher unwahrscheinlich, das sagen zumindest Branchenanalysten. Und Joe Biden hat in den letzten Wochen auch weiter dran gearbeitet, Fakten zu schaffen. Er hat immer weiter Gelder für Projekte zugewiesen.
Also immer noch in letzter Minute jede Menge Schecks geschrieben. Er geht auf Nummer sicher, weil das Geld ist dann jetzt erstmal investiert und lässt sich auch von der neuen Regierung nicht unmittelbar wieder zurückholen.
Ja, so sieht's aus. Grüne Investments über rund 75 Milliarden Dollar, die sind schon auf den Weg gebracht. Im November sind zum Beispiel noch 1,5 Milliarden an einen Elektroautobauer in Georgia gegangen. Weitere 20 Milliarden könnte Trump Stand jetzt aber auch streichen, wenn er wollte. Und dazu kommen noch viele Steuergutschriften für Unternehmen, die in grüne Technologien investieren und die dann auch wegfallen könnten.
Aber wird das jetzt wirklich so kommen? Denn die Firmen profitieren davon. Die haben Fabriken in den USA, das kurbelt die Wirtschaft an, das bringt Arbeitsplätze und das sind ja alles Sachen, von denen Trump sagt, dass sie ihm wichtig sind.
Ja, und das passiert vor allem auch in US-Bundesstaaten, die von Republikanern geführt werden. Also fast 60% der Projekte für saubere Energien zum Beispiel, die passieren da in diesen Bundesstaaten. Teile vom Inflation Reduction Act, die könnten also noch nützlich sein für Trump. Andere Teile, die werden wohl platt gemacht werden.
Das heißt aber auch, ein paar Sachen haben schon so weit Fahrt aufgenommen, dass Trump sie auch nicht mehr stoppen kann.
Ja, so sieht's aus. Das sagt auch unsere Deutschlandfunk-Korrespondentin Doris Simon.
Da gibt es Dinge, die sich verselbstständigt haben, wie zum Beispiel die Akzeptanz von Windenergie. So oft auch gegen erneuerbare Energien gewettert wird im Zusammenhang mit Öl und Gas. So sehr ist es ein Fakt, dass Texas der größte Produzent für Windenergie ist in den USA. Es gibt überall in den USA, nicht nur in Washington und Kalifornien, Teslas, E-Autos auf den Straßen. Ich glaube nicht, dass diese Entwicklung aufzuhalten ist.
Ja, und das, obwohl Trump dagegen halten wird. Er plant, Umweltvorschriften abzuschaffen. Er wird die US-Umweltbehörde EPA wieder massiv schwächen.
Hat er ja auch schon mal getan.
Hat er schon gemacht, genau. Und er wird auch wieder dafür sorgen, dass das Wort Klimawandel aus möglichst vielen Veröffentlichungen verschwindet. Er wird absolut unwissenschaftlich vorgehen.
Und deswegen gibt es auch gerade noch Leute, die vorab noch viele wichtige wissenschaftliche Daten und auch Infos für die Öffentlichkeit von öffentlichen Seiten gesichert haben. Und es gibt Leute, die auf Bundesstaatenebene jetzt versuchen, Umwelt- und Gesundheitsstandards zu verteidigen und die auch weiter gegen den Klimawandel vorgehen werden. Die USA sind halt auch in dieser Hinsicht ein sehr gespaltenes Land.
Wenn jetzt aber möglicherweise weniger Geld vom Staat kommt für die Energiewende, für die Mobilitätswende, dann müssen andere Geldgeber ran. Die stehen allerdings ziemlich unter Druck, sagt Doris Simon.
Trumps erste Amtszeit, die hat ganz gezielt eine Kultur des Widerstands gegen alle Maßnahmen gegen den Klimawandel von oben herab gefördert. Und die Folgen spüren wir halt heute. Die politische Polarisierung, die in der Folge zugenommen hat, die bedroht eben in den USA Unternehmen, und darunter sind Banken, Versicherungen, Investoren, die sich für Klimawandel engagieren und wo man das irgendwo nachvollziehen kann.
Ja, vielleicht habt ihr das mitbekommen. In den letzten Wochen gab es Schlagzeilen aus der Finanzbranche. Anne, du hast dir das genauer angeguckt.
Die wichtigen US-Großbanken, die sind nacheinander aus der Net Zero Banking Alliance ausgetreten. Diese Allianz ist von den Vereinten Nationen ins Leben gerufen worden, damit die Banken der Welt sich gemeinsame Klimaziele setzen. Nämlich, dass die Wirtschaft in den nächsten 25 Jahren so weit umgebaut wird, dass sie eben keine Treibhausgase mehr freisetzt.
Ja, mit gemeinsamen Zielen ist aber jetzt erstmal nichts mehr, oder?
Nee, und auch der weltweit größte Finanzdienstleister BlackRock, der ist aus einer ähnlichen Initiative für Vermögensverwalter ausgestiegen. Diese Ausstiege aus solchen Klimaallianzen liegen jetzt aber vermutlich nicht daran, dass diese Banken jetzt vor Trump, schon vor seinem Amtsantritt, Angst haben oder so, sondern da spielt sicherlich auch rein, dass Finanzunternehmen in den USA im November wegen der Mitgliedschaft in solchen Allianzen verklagt worden sind.
Von wem und warum?
Das haben mehrere republikanisch geführte US-Bundesstaaten gemacht, unter anderem Texas. Und der Vorwurf ist, dass die Banken und Finanzunternehmen da gegen Kartellrecht verstoßen, weil sie ja beeinflussen wollen, dass weniger Kohle gefördert wird. Und dadurch würden ja die Energiepreise teurer. Und sowas sollte man doch lieber den Kräften des freien Marktes überlassen, sagen die Kläger.
Wenn jetzt aber US-Großbanken und Finanzdienstleister bei diesen Klimaschutzinitiativen nicht mehr mitmachen, was bedeutet das dann also für die Eindämmung des Klimawandels?
Also die Banken haben jetzt zum Teil gesagt, naja, es ist ja nur der Ausstieg aus dieser Net-Zero-Allianz. Wir schonen jetzt halt nicht mehr in einer gemeinsamen Gruppe das Klima, sondern das macht jetzt halt jede Bank für sich. Wir hören ja nicht auf mit Klimaschutz. Die Frage ist so ein bisschen, stimmt das? Wie realistisch ist das?
Ja, ist es am Ende überhaupt so wichtig? Also wir haben jetzt schon gehört, also gerade in der Energiewende sind ja manche Veränderungen längst Selbstläufer, also mehr Windkraft oder Solarboom, das geht ja.
Was Banken und Vermögensverwalter tun, das ist extrem wichtig. Der Einfluss von Banken wie Citigroup, JP Morgan Chase oder Vanguard oder eben Vermögensverwaltern wie BlackRock allein auf die Förderung fossiler Energieträger ist gigantisch. Das haben Forschende 2022 in einer Studie mal ausgerechnet. Also wenn man sich mal alle Reserven an Kohle, Öl und Gas auf der Erde anguckt, dann gehören die 200 Energieunternehmen. Die haben die Rechte, diese Reserven zu fördern. Und wenn man sich jetzt wiederum anguckt, wem gehören diese 200 Energieunternehmen, dann besitzen US-Finanzinvestoren, also auch die Namen, die ich gerade genannt habe, ganz viele Anteile. In der Top 20 der fossilen Anteilseigner auf der Welt waren die Hälfte der Plätze mit US-Banken und US-Vermögensverwaltern belegt. Also die entscheiden ganz kräftig mit, wie viel Kohle, Öl und Gas auf der Erde noch gefördert und verbrannt wird.
Auf fossile Energien zu setzen, ist dabei ja eigentlich ziemlich kurzsichtig. Das hat ja sogar der Chef von BlackRock selber gesagt, Larry Fink, 2020 noch. Da hat er gesagt, Klimarisiken sind Anlagerisiken. Und das klingt ja eigentlich ziemlich vernünftig.
Ja, wir müssen jetzt wirklich abwarten, was in den nächsten Jahren passiert, wie sich Finanzunternehmen dann wirklich verhalten und natürlich auch Trump und seine Regierung. Das war es jetzt gerade mal von Donald Trump und den Banken. An dem Tag, wo wir das hier aufzeichnen, ist Joe Biden noch Präsident der USA und der war gerade noch mal in Kalifornien.
The devastation out there is catastrophic in California. Thousands of houses, schools, businesses burned to the ground. Communities wiped out. Lives lost, families forever changed. They're the worst fires ever hit Los Angeles, ever.
Ja, große Zerstörungen, Tote, die schlimmsten Brände, die es je in Los Angeles gegeben hat, sagt Biden.
Tausende von Menschen haben ihr Zuhause, ihren ganzen Besitz verloren. Und darunter ist auch Julius, der mit seiner Familie in L.A. in Pacific Palisades gewohnt hat.
Es steht gar nichts mehr. Es ist alles komplett zur Unkenntlichkeit verbrannt. Es ist gar nichts mehr da. Das ist alles weg in der Asche. Die ganze Gegend sieht aus, wie als wäre eine Bombe explodiert. Es ist alles weg.
Das hat Julius in unserem Deutschlandfunk Nova Unboxing News Podcast erzählt. Den Link, den findet ihr in den Shownotes.
Wir sprechen jetzt drüber, welche Folgen diese Feuer haben, was das alles mit dem Klimawandel zu tun hat und wie in den USA darüber diskutiert wird. Klaus, du hast dir dieses Thema ein bisschen genauer angeguckt für uns.
Ja, dass diese Feuer Existenzen ruinieren, das ist ja, glaube ich, offensichtlich, muss
ja,
man nicht sagen.
Ja, genau. Und dass es Tote gibt und Verletzte und eben Menschen wie Julius, die vor dem Nichts stehen.
Genau. Es gibt aber auch Leute, die ihr Haus nicht verloren haben. Die leiden aber trotzdem unter den Feuern. In der betroffenen Region ist der Gesundheitsnotstand ausgerufen worden. Denn Rauch und Feinstaub sind in der Luft. Das heißt, Kopfschmerzen, Husten, Halsschmerzen, das kann auch lebensverkürzend sein. Gerade auch für alte und eingeschränkte Menschen.
Und das ist natürlich auch gefährlich für kleine Kinder. Ja. Und ich kenne da in L.A. auch gerade Eltern, die sich große Sorgen machen.
Okay, well, it's 2:30 and I can't sleep, so here we go.
Das ist mein Freund Joel. Der hat mir nachts eine Sprachnachricht geschickt. Sein Sohn ist 8 Monate alt, also ein Baby. Und Joel und seine Frau Dahlia, die sind gerade erst vor ein paar Wochen in ein Haus in Pasadena gezogen. Ihr Haus steht noch, aber er hat mir gesagt, die Nachbarschaft ist abgebrannt. Und er hat mir auch erzählt, sie waren anfänglich sehr erleichtert. Sie trauern um ihre abgebrannte Nachbarschaft. Aber in diese Gefühle mischt sich jetzt eben auch noch die Sorge, ob und wann ihr Haus wieder ein sicheres Zuhause sein wird.
It hasn't been safe to be there without a mask over the last week, certainly. And, you know, so with us with an infant, we're sort of constantly trying to understand what the health implications are and what it means for, you know, living where our home is.
Mit einem Baby versucht man natürlich noch mal extra genau zu verstehen, was diese ganze Asche und der Ruß in der Umgebung und auch im Haus jetzt für die Gesundheit bedeutet und ob und wie man sein Zuhause wieder sauber und sicher bekommt.
Ja, da muss man sich nochmal drüber klar werden, was da eigentlich überhaupt gebrannt hat und zum Teil ja auch immer noch brennt in der Stadt.
Also das sind ja nicht nur Büsche und Bäume und Holzhäuser, die da abgebrannt sind, sondern Autos, Plastik, eben alles Mögliche, was in Wohngebieten rumsteht und rumliegt.
Und da sind auch viele krebserregende Stoffe im Rauch und im Staub, wie zum Beispiel Dioxine. Fachleute haben auch erhöhte Blei- und Asbestbelastungen gemessen. Und deshalb sagt ein Sprecher der Gesundheitsbehörde von L.A. auch, dass gerade große Vorsicht angesagt ist, vor allem wenn Leute zu ihren Häusern zurückkommen und gucken, was noch zu retten ist.
There is a lot of toxins left over after the fire.
Da sind eine Menge Giftstoffe drin. Wenn Sie zurückgehen, schützen Sie Ihre Haut mit langer Kleidung und Handschuhen und tragen Sie eine FFP2-Maske.
Long sleeves, long pants, and you should be using an N95 mask.
Ja, oder auch gleich eine Gasmaske. Also meine Freunde Joel und Dahlia, die haben mir ein Foto geschickt. Dahlia war mit einer richtigen Gasmaske in ihrem Zuhause, um zu gucken, wie die Lage ist.
Ja, das wird auch erstmal so bleiben. Das Problem, die Winde, die können diese toxische Asche nämlich immer wieder durch die Gegend wehen, aus den Brandgebieten raus in die Wohnviertel.
Was auch klar macht, dass es mit einem schnellen Wiederaufbau in L.A. gar nicht so einfach wird, wenn man da auch aufpassen will auf die Gesundheit von Bauarbeitern und die schützen will.
Und das ist nicht nur auf das Gebiet da beschränkt. Hunderte Kilometer weiter entfernt ist das immer noch ein Umweltproblem wegen der Winde. Und wenn es wieder regnet in Kalifornien, dann wird dieser Cocktail aus tausenden Chemikalien in die Erde gewaschen oder halt in die Flüsse und ins Meer gespült.
Und wenn wir jetzt mal Richtung Klimawandel gucken, für L.A. ist das ja ein Riesenfeuer. Es werden auch ganz viel CO2 und dunkler Ruß frei. Beides erwärmt das Klima. Aber global gesehen haben die Feuer in L.A. da einen spürbaren Effekt aufs Klima?
Ja, für sich allein genommen nicht. Aber in den letzten 20 Jahren brennt es in Nordamerika immer öfter auf großen Flächen. Und das addiert sich und das trägt schon messbar dann auch zur Erderwärmung bei. Im Jahr 2020 zum Beispiel, da ging rund ein Drittel der Treibhausgasemissionen in Kalifornien auf Brände zurück.
Und auch andersrum gibt es einen Zusammenhang. Ihr habt das vermutlich auch in euren Timelines gesehen. Der Klimawandel, der wird ja nicht nur durch Brände verstärkt. Er beeinflusst ja auch seinerseits die Feuer.
Das können Fachleute im Fall von Kalifornien auch sehr gut anhand von Satellitendaten sehen und viele anderer Klimadaten. Im Klimawandel wird das Wetter extremer und Dürren ohne Regen auch. Und deswegen ist alles trocken und aus kleinen Feuern werden dann rasend schnell große, die sich schlecht bekämpfen lassen. Das sagt auch der Waldbrandforscher Stefan Dörr von der Universität Swansea in Wales.
Also man kann davon ausgehen, dass der Klimawandel eine Rolle spielt. Zu welchem Grad, das wird sich erst herausstellen, wenn wir genaue Studien haben, sogenannte Attribution Studies. Was wir aber wissen generell ist, dass weltweit sich die Zeiträume, wo es brennen kann, wo Vegetationsbrände entstehen, hat sich verlängert. Seit 1980 etwa um 27%. Und diese Verlängerung dieser Brandperiode ist in Kalifornien besonders extrem.
Das hat er im Deutschlandfunk gesagt. Es ist eben mittlerweile so oft so trocken in Kalifornien, dass es da im Grunde jederzeit brennen kann, weil es auch so viele Auslöser gibt. Also es kann Blitzschlag sein zum Beispiel, aber der Nationalpark Service NPS, der sagt, zu 85% werden diese Flächenbrände in den USA von Menschen verursacht, jetzt absichtlich oder unabsichtlich. In LA könnten es Funken gewesen sein von Stromleitungen oder Brandstiftungen oder auch so eine Restglut von einem kleinen Feuer, das in der Silvesternacht dadurch Feuerwerk ausgebrochen war.
Das wird gerade noch untersucht. Ne?
Das wird untersucht, genau. Und der Waldbrandforscher Dörr, der sagt aber, dass was anderes dabei wichtig ist.
Weil es immer wieder potenzielle Brandherde gibt, das ganze Jahr. Es ist eher eine Frage, wie sind die Grundbedingungen, dass diese Brandherde dann in große Brände sich dann entwickeln.
Er spielt da auch auf die Trockenheit an, die es in Kalifornien seit Monaten gibt, eben jetzt auch im Winter, wo es sonst eigentlich früher häufiger geregnet hat.
Ja genau, im Winter davor war das noch ganz anders. Da gab es viel Regen und die Vegetation, die ist dann auch stark gewachsen. Und die Pflanzen, die wurden größer und standen dann dicht an dicht. Es war halt viel Pflanzenmasse auch da. Die ist dann aber über Monate immer weiter vertrocknet. Ja, und das hat dann insgesamt die Feuer nochmal klar begünstigt, muss man sagen.
Weil es so viel Futter zum Brennen gab.
Genau, und dann gab es noch die starken Winde dazu, das hat auch nicht geholfen. Und dazu kommen wohl auch Fehlplanungen, also Budgetkürzungen bei der Feuerwehr, nicht ausreichend gefüllte Wasserreservoirs zum Beispiel. Unsere Washington-Korrespondentin Doris Simon, die meint, dass das im Fokus der Berichterstattung in den USA steht und eben nicht der Klimawandel.
Da überwiegt der politische Streit, die Schuldzuweisung, wer nicht dafür gesorgt hat, dass dieses Reservoir voll war oder warum das nicht funktioniert und dass bei den Demokraten noch nie irgendwas gut funktioniert hat. Das ist das, was hängen bleibt.
Also man hört, Doris Simon geht momentan nicht davon aus, dass durch die Brände und die Zerstörung in L.A. der Klimawandel für die Menschen in den USA jetzt realer wird, die ihn bislang anzweifeln.
Ja. Es gibt natürlich auch in den USA viele Menschen, die wissen, wie gefährlich der Klimawandel ist. Aber es wird wohl immer schwerer werden, durchzudringen, wenn jetzt auch noch soziale Medien kein richtiges Fact-Checking mehr betreiben müssen in den USA.
Dazu gab es ja auch gerade die Meldung von Meta.
Genau. Und Lügen ja, zum Klimawandel, die können dann ziemlich ungefiltert durchkommen. Millionen Menschen werden dadurch erreicht. Fragt sich trotzdem, wie lange das dann halt noch verfängt, sagt Doris Simon, wenn die Katastrophen immer größer werden.
Inzwischen werden eben nicht mehr ein paar tausend Menschen davon erfasst. Da muss ich sagen, das ist hier fast Routine, dass immer irgendwo mal ein Tornado durchgeht und ein Ort in der Mitte dann platt gemacht wird. Das ist hier in so einem großen Land so. Das wird hier auch als gegeben angenommen, sondern dass eben 100.000 davon betroffen sind, ne?
Da hat es viele Ereignisse gegeben in den letzten Monaten in den USA. Hurricanes in Florida, auch starke Überschwemmungen in Georgia und North Carolina. Und zwar auch an unerwarteten Orten, die eigentlich als total sicher galten. Und eben auch immer wieder massive Kälteeinbrüche, die auch mit dem Klimawandel zusammenhängen.
Die Risiken für solche extremen Ereignisse, die steigen immer mehr. Und da muss man also grundlegend gucken, was passieren muss, auch bei der Anpassung an den Klimawandel.
Was geht?
An dieser Stelle gibt es jetzt ein bisschen Kontrastprogramm. In was geht, da schauen wir ja immer ganz konstruktiv, wo Sachen schon gut laufen. Klaus, und da habe ich jetzt erstmal eine Frage an dich. Fällt dir ein Wort mit 3 F ein? Hintereinander.
Toffifee? Nee, warte.
Hast du Hunger?
Das ist falsch. Schifffahrt.
Ja.
Schifffahrt.
Du hast gespinkst.
Ja, nein, ich habe, ja.
Du ahnst, um welches Thema es geht und deswegen weißt du Schifffahrt.
Okay.
Genau, es geht um Schifffahrt. Schiffe sind in Deutschland ja nicht nur auf Flüssen unterwegs, sondern auch auf Schifffahrtskanälen mit 3F.
Ja, immer noch 3F.
Und
ja.
Ich habe es nachgeguckt. Es gibt insgesamt rund 1750 Kilometern an Kanälen in Deutschland. Zum Beispiel der Nordostseekanal oder der Dortmund-Ems-Kanal oder es gibt den Main-Donau-Kanal.
Schön, du kennst viele Kanäle. Warum reden wir denn jetzt über Kanäle und Schifffahrt?
Und Schifffahrt, weil es da einen spannenden Ansatz gibt, diese Kanäle wieder ein bisschen naturfreundlicher zu machen. Mhm. Kanäle sind ja dafür gebaut worden, dass in ihnen Schiffe fahren. Darum gibt's sie. Und aus technischen Gründen brauchen solche Kanäle auch immer eine gewisse Breite. Und die Kanalränder, die sind oft sehr steil gebaut. Also das sind Steinwände oder Betonwände oder sogar solche senkrechten Spundwände aus Stahl.
Das sieht gar nicht mehr aus wie ein Fluss, sondern halt wie so eine Straße, so, ne? Also kein Platz für Natur.
Genau. Das lässt sich aber ändern. Und wie, das haben sich Gewässerfachleute in Berlin ganz praktisch angeschaut und haben da auch was erfolgreich ausprobiert, und zwar am Berlin-Spandauer Schifffahrtskanal mit 3F. Mhm. Der hat auch solche senkrechten Stahlwände, und für die haben Leute unter anderem vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei zusammen mit einem spezialisierten Ingenieurbüro eine Idee entwickelt. Und wenn ich jetzt mal versuchen soll, das in einem Satz zu umschreiben, dann würde ich sagen, die haben Balkonkästen für die Kanalwand entwickelt. Mhm. Also die hängen dann so ins Wasser des Kanals rein. Und die sind aufgehangen worden im April 2023. Und seitdem sprießen da so in einem Pilotprojekt auf einer Länge von 40 Metern Pflanzen an der Kanalwand.
Okay, und das kann ich mir jetzt so ungefähr vorstellen, wie das aussieht. Pflanzen vor so steilen Dingern, okay. Und was wächst dann da drin? Also jetzt keine Geranien wie auf dem Balkon, sondern vermutlich irgendwas Vernünftiges.
Was Vernünftiges, genau. In Berlin ist das Schilf oder kleine Weiden. Mhm. Eignen würden sich ansonsten auch so hübsch gelb blühende Schwertlilien oder Sumpfdotterblumen oder Rohrkolben und Binsen oder auch andere kleine Bäumchen wie Erlen. Okay. Und damit das gut klappt, sind die Pflanzen in diesen Kästen erstmal an Land schon vorgezüchtet worden, bevor dann die Kästen samt den Pflanzen aufgehangen worden sind.
Okay, also haben sich Leute richtig Gedanken gemacht, viel Aufwand. Sieht auch schön aus, kann ich mir vorstellen. Aber also bringt das was? Ist das jetzt gut für die Natur?
Das wollten die natürlich auch wissen und haben sich das genau angeguckt und festgestellt, dass da schon direkt in den ersten Wochen einiges abgegangen ist. Also zum Beispiel Teichhühner haben da ihre Nester gebaut, und an diesen Pflanzkästen außen haben dann Fische im Kanal, die da leben, direkt ihren Laich abgelegt, also ihre Eier. Und die Wurzeln der Pflanzen, die sind dann aus den Kästen nach und nach rausgewachsen ins Wasser. Also das kannst du dir vorstellen wie so lange Bärte, die im Wasser hängen.
Lange Bärte kann ich mir sehr gut vorstellen.
Genau. Und das wiederum finden Fische auch super, weil sie sich unter diesen Bärten super verstecken können vor hungrigen Fischreihern. Die Forschenden haben an den Pflanzkästen auch Wasserpflanzen gefunden, Libellen, Käfer, Wespen, Spinnen und Wasserschnecken. Also da haben sich direkt so kleine Lebensgemeinschaften entwickelt an einem Ort, wo vorher wirklich nicht viel war. Also die Forschenden haben dafür auch einen ganz hübschen Namen, wie ich finde. Sie nennen das nämlich vertikale Feuchtgebiete.
Das klingt wirklich gut. Ja. Könnte man die vertikalen Feuchtgebiete denn auch dann woanders anlegen? Also wäre das so ein Modell für ganz Deutschland?
Das ist die Idee, und laut den beteiligten Fachleuten sind diese Kästen, also diese Pflanzmodule und auch die Befestigung, so konzipiert wie ein Baukastensystem direkt zum Nachmachen. Das heißt, wer jetzt anderswo in Deutschland Kanalwände so begrünen und beleben möchte, für den gibt es auch schon Infomaterial, und den Link haben wir natürlich auch in unsere Shownotes gepackt.
Okay, wow, ich finde die Idee toll. Fragt sich jetzt, da wir die USA schon verlassen haben, wir werden gleich auch diese Folge verlassen. Was ist bei dir hängen geblieben? Was war so der Aha-Moment, wo du dachtest, wow?
Ich bin gedanklich, glaube ich, gerade echt noch so ein bisschen in L.A. bei Joel und Dahlia und bei diesem Gefühlsdurcheinander, dass man parallel trauert um die abgebrannte Kita und die Nachbarschaft, die nicht mehr steht, dass man auf der anderen Seite total erleichtert ist, dass man noch ein Zuhause hat und dann aber natürlich auch die Sorge hat, dass man überhaupt nicht weiß, wie es weitergeht.
Ja, kann ich verstehen.
Und du?
Ich hänge auch noch in den USA, also dass die Republikaner da, die US-Bundesstaaten, so gegen die Banken und Investmentfirmen davor gehen, obwohl die ja eigentlich auch teilweise profitieren, auch von den Klimasubventionen von Biden, das ist schon irgendwie erstaunlich.
Deine Minute Natur.
Ja, dafür nehmen wir euch nochmal mit in die USA.
Das, was ihr da gerade hört, ist eine Gartenspottdrossel.
Möglicherweise sogar besser bekannt unter dem englischen Namen Mockingbird.
Diese Vögel, die können in ihrem Leben bis zu 200 verschiedene Melodien lernen, und sie können auch Geräusche nachmachen, also Katzenmiauen oder Autoalarmanlagen.
Machen die jetzt aber gerade nicht, oder?
Nee.
Okay, aber Mockingbird hat das Wort. Anne und Klaus sagen Tschüss.
Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Update Erde. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.